Ihr Lieben, wisst ihr, was ein Genealoge ist? Diese Menschen sind heutzutage sehr gefragt. Es handelt sich dabei um Ahnenforscher oder umgangssprachlich einen Familienstammbaumersteller. Viele Leute wollen mehr darüber erfahren, wo eigentlich ihre Wurzeln liegen. Es gibt sogar Fernsehsendungen, in denen Prominente auf den Weg in ihre familiäre Vergangenheit geschickt werden. Die Zuschauer fasziniert es, woher der Mensch kommt. Manchmal denkt man, also dieser coole Popstar entstammt einer Spielmannsfamilie, das passt ja irgendwie. Und manchmal ist doch das Gegenteil der Fall. Wir sehen einen reichen Unternehmer, der aus bettelarmen Verhältnissen kommt. Passt auf den ersten Blick überhaupt nicht oder vielleicht doch. Eventuell hat sich ja in seinem Denken festgesetzt, dass er einmal aus armen Verhältnissen stammte, sodass er jetzt sehr sparsam lebt und sein Geld zusammenhält. Ich kenne jedenfalls einige Leute, die sich in einer Identitätskrise befinden, weil sie ihre Wurzeln nicht kennen. Würden sie sich auf die Suche nach ihrem Ursprung und ihrer Familiengeschichte machen, dann würden sie sich vielleicht verändern. Sie bekommen nämlich dadurch eine neue Sicht auf ihr Leben, wenn sie die Umstände verstehen können, in die sie hineingeboren wurden. Wo kommen wir eigentlich her? Das ist auch in Bezug auf unseren Glauben eine interessante Frage. Darum befassen wir uns in einer Predigtreihe mit den Vätern des Glaubens. Vielleicht weißt du gar nicht, dass du als Christ eine riesige Sippe hast, deren Ursprung lange vor die Geburt Jesu zurückverfolgt werden kann. Aber das Gute ist, dass wir Christen nun keinen Ahnenforscher beauftragen müssen, um klarer zu sehen. Wir können unsere Familiengeschichte nachlesen. Sie steht ja in der Bibel drin. Beim letzten Mal haben wir uns mit Abraham beschäftigt. Er bewies seinen Glauben, indem er felsenfest an Gottes Verheißungen festhielt und indem er manchmal auch gegen seinen Unglauben glaubte. Heute geht es um seinen Sohn Isaak. Sein Leben ist lange nicht so spektakulär und bekannt wie das seines Vaters. Und trotzdem gibt es auch darin einiges zu entdecken, was Gott selbst herausragend fand. Der Schreiber des Hebräerbriefes stellt jedenfalls fest, deshalb schämt sich Gott nicht, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Schon die Geburt Isaaks war etwas Besonderes. Wir lesen von ihr in 1. Mose 21. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak geboren wurde, und Sarah freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Der Name Isaak ist aus dem hebräischen Wort für Lachen gebildet. Isaak hat seine Eltern nämlich schon vor seiner Geburt zum Lachen gebracht. Abraham lachte in sich hinein, als Gott ihn zum wiederholten Mal versprach, dass er einen Sohn mit Sarah bekommen würde. Er wartete immerhin schon fast 25 Jahre auf diesen Tag. Und auch Sarah lachte, als Gott ihr mit 89 Jahren mitteilte, dass sie in einem Jahr einen Sohn zur Welt bringen würde. Sie konnte das einfach nicht mehr glauben. Rein biologisch war das ja auch unmöglich. Mich erstaunt an dieser Geschichte, wie nah Gott Sarah und Abraham kommt. Sie steht hinter der Tür und lacht heimlich. Aber Gott ist ganz aufmerksam und nimmt dieses Lachen wahr. Er fragt sie nach dem Grund ihres Lachens und Sarah bekennt, ein bisschen zögernd, dass es ein zweifelndes Lachen war. Und Gott zeigt tatsächlich dafür Verständnis. Er wendet sich nicht enttäuscht ab und sagt, Sarah, also dein Glaube genügt nicht, deswegen kann ich dir keinen Sohn schenken. Nein, Gott ist ganz souverän. Und er setzt weiter alles daran, Sarahs verzweifeltes Lachen in ein Lachen der Freude zu verwandeln. Wenn wir auf Sarahs Leben sehen, hatte sie ja wirklich nicht viel Grund zu lachen. Von Gott wurde sie mit ihrem Mann auf eine lange Wanderschaft geführt. Sie verließ ihre Familie und Freunde und folgte ihrem Mann in ein unbekanntes Land. Dann wurde sie von Abraham verraten. Statt sie in Ägypten zu beschützen, gab Abraham sie als seine Schwester aus, um sich selbst zu schützen. Sie wurde vom Pharao in seinen Harem aufgenommen. Weil Sarah unfruchtbar war, hatte sie kein Ansehen in der damaligen Gesellschaft. Sie lebte ihr Leben lang mit diesem Schmerz und dem unerfüllten Kinderwunsch. Nach 65 Wartejahren fand Sarah schließlich eine Notlösung. Sie schickte ihre Magd als Leihmutter zu Abraham. Doch statt nun glücklich zu werden, wurde sie von ihrer Magd gedemütigt. Und nun, nachdem Sarah alle ihre Hoffnungen begraben musste, sagt Gott zu ihr, dass sie zur Stammmutter eines großen Volkes werden wird. Da kann man doch nur lachen. Lachen entsteht da, wo Gegensätze aufeinanderprallen. Und Gott scheint seine Freude daran zu haben, mit diesem Gegensatz seine Souveränität hervorzuheben. Sarah soll lernen, dass bei Gott wirklich nichts unmöglich ist. Und daher ist dieses zweifelnde Lachen gleichzeitig ein erster vorsichtiger Schritt in Richtung Glauben. Sarah blickt wieder auf das, was Gott an ihr tun möchte. Sie lächelt noch darüber, aber ein bisschen glaubt sie es schon. Und sie richtet sich neu auf das aus, was Gott in ihrem Leben tun möchte. Der Hebräerbrief stellt schließlich im Rückblick fest, auch Sarah glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Obwohl sie dafür schon viel zu alt war, wusste sie doch, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Alle. Halten wir fest, Sarahs ungläubiges Lachen ist keine Glaubensfehlhaltung. Es gehört in den Wachstumsprozess hinein, den ihr Glauben vollzog. Es ist wie das Aufbrechen einer Eierschale. Plötzlich ist da ein kleiner Bruch da und gewährt einen Blick auf eine neue Welt, wie sie sein kann. Und wenn du im Moment eine Zeit der Unfruchtbarkeit erlebst wie Sarah, dann mach es doch auch so wie sie. Fang an zu glauben. Lächle vielleicht auch ein bisschen dabei, weil du auf Gottes Möglichkeiten hoffst. Ja, es gibt solche Trockenzeiten wirklich in jedem Leben. Zeiten, in denen nichts zu wachsen scheint, nichts Neues mehr gibt. Eine Krankheit will nicht weichen, eine Beziehung wird nicht besser, ein Arbeitsstellenwechsel scheitert. Doch dann öffnet sich plötzlich eine Tür. Es ist zu schön, um wahr zu sein, und ein zaghaftes Lachen zeigt sich auf deinem Gesicht. Die Veränderung einer notvollen Situation fängt oft damit an, dass wir uns aus der beengten Sicht unserer Not ein bisschen herauswagen. Darum träum doch mal über folgenden Fragen. Was wäre in meiner schwierigen Lage zu schön, um wahr zu sein? Worüber kann ich nur lachen, weil es so sehr im Kontrast zu meiner gegenwärtigen Situation steht? Denk vielleicht an deine Ehe und stell dir vor, wie ihr wieder Arm in Arm spazieren geht. Oder denk an deine Arbeit und stell dir vor, dass sie dir wieder Freude bereitet. Gott zeigt mit Isaaks Geburt seine ungeahnten Möglichkeiten. Er befreit Sarah aus ihrer Verzweiflung. Man kann Sarahs Freude aus diesem Text erspüren. Und sie nennt ihren Sohn Yitzhak, das heißt, Gott lässt mich wieder lachen. Ja, Gott nimmt unsere Welt mit all ihrem Schrecken sehr wohl wahr. Das hat er bewiesen, als er seinen Sohn Jesus als Retter auf diese Welt geschickt hat. Und Jesus hat in dieser Welt ganz viel Leid und Schmerz erlebt. Aber er hat es überwunden, indem er von den Toten auferstand. Im Mittelalter drückten die Menschen ihre Freude über diesen Sieg Gottes noch sehr existenziell aus. Sie lebten die Tradition des Osterlachens. Sie lachten am Ostermorgen aus vollem Hals, um zu feiern, dass Sünde, Tod und Teufel besiegt sind. Im Ostergottesdienst rief der Pastor: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Gemeinde antwortete mit einem schallenden Gelächter. Voller Spott galt es dem Teufel. Ich wünsche dir jedenfalls, dass Jesus deinen Weg auch wieder von einem tragischen Lachen in der Dunkelheit zu einem erlösten Lachen voller Freude führt. Glaub daran, dass er auch deine Dunkelheit wie bei Sarah hell machen kann. Ein zweites: Gott sorgt für mich vor. Nicht nur die Geburt Isaaks weist manche Parallelen zu Jesus auf, auch das Sterben Jesu am Kreuz zeichnet sich im Leben von Isaak schon ab. Als Isaak ein Teenager ist, lesen wir von ihm: Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Gott rief: Abraham, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Der Unterschied zwischen den Glaubenshelden der Bibel und uns liegt nicht daran, dass sie ständig im Licht wandelten und keine Zweifel hatten. Der Unterschied liegt oft darin, dass sie in ihrem Unglauben trotzdem an Gott festgehalten haben. Abraham ist mit Isaak unterwegs, er ist ungewohnt schweigsam. Aber Isaak ist inzwischen alt genug, um zu merken, dass für das Opfer dort in Moria ein Opfertier fehlt. Also stellt er die Frage: Vater, wo ist denn das Lamm für das Opfer? Abraham gibt eine mehrdeutige Antwort. Aus Furcht oder Hoffnung oder vielleicht aus einer Mischung von beidem sagt er: Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Er ist der El Shaddai. Er sorgt vor. So gehen die beiden weiter und kommen an den Opferplatz auf dem Berg Moria. Abraham baut einen Altar auf. Er nimmt seinen Sohn ein letztes Mal in die Arme. Dann legt er ihn auf das Holz und Isaak lässt sich sogar von seinem Vater festbinden. Dann fasst Abraham nach seinem Messer, doch plötzlich erschallt die Stimme eines Engels: Abraham, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst sogar bereit, mir deinen einzigen Sohn zu opfern. In diesem Augenblick wird Abraham und Isaak ihr Lachen und ihr Traum von einem großen Volk zurückgegeben. Aber nicht nur das. Gott offenbart den beiden in diesem Moment auch eines der atemberaubendsten Dinge der Bibel. Weil Abraham und Isaak gegen allen Unglauben nicht aufgehört haben zu glauben, vertraut Gott ihnen ein Geheimnis an. Der Heilige Geist packt sie und macht mit ihnen eine Zeitreise. Sie springen 2000 Jahre nach vorne. Im Jahr 30 unserer Zeitrechnung öffnen sie wieder die Augen. Sie befinden sich immer noch auf dem Berg Moria, nur an einer anderen Stelle. Isaak sieht einen jungen Mann, der ein schweres Holz auf seinem Rücken trägt. Er denkt, dass er es selbst ist. Aber nein, es ist Jesus, der Sohn Gottes. Und Isaak sieht zu, wie Jesus ans Kreuz genagelt wird und an diesem Kreuz stirbt. Kein Engel kommt. Niemand greift ein, um diesen furchtbaren Tod zu verhindern. Isaak sieht das alles und ist erschüttert. Später erzählt er seinen Kindern davon und Jakob und Esau geben Gott den Namen der Schrecken Isaaks. Aber dann lässt Gott seinen Freund Isaak auch sehen, dass Jesus am dritten Tag von den Toten aufersteht. Und Isaak freut sich und das Lachen kehrt in sein Leben zurück. Ja, auch Isaak hat gegen allen Unglauben an Gott festgehalten. Und Gott hat ihm einen Einblick in sein Herz geschenkt. Und so wünsche ich dir, wenn du in solch einer Situation steckst, wo du Gott gerade nicht verstehst, dann gib nicht auf. Gott will auch dir einen tiefen Einblick in sein Herz schenken. Er möchte, dass du ihn auch als El Shaddai kennenlernst. Er ist auch dein Versorger. Ein drittes: Gott schenkt mir eine Partnerin. Als Isaak 40 Jahre alt ist, wird es langsam Zeit zu heiraten. Doch als Nomade ist das gar nicht so einfach, jemanden kennenzulernen. Dauernd ist Isaak auf einsamen Weiden unterwegs. Das Internet wurde noch lange nicht erfunden, aber Vater Abraham hat eine Idee. Eines Tages sagte Abraham zu seinem ältesten Mitarbeiter, der seinen Besitz verwaltete: Schwör mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn nicht mit einer kanaanitischen Frau verheiratest. Geh stattdessen in meine Heimat zu meinen Verwandten und such dort eine Frau für meinen Sohn Isaak. Der Herr wird seinen Engeln vor dir herschicken und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Gute Ehen haben etwas mit Gott zu tun. Darum glauben Abraham und Isaak ganz fest daran, dass Gott dafür sorgen wird, dass sie den richtigen Lebenspartner finden. Ja, die Menschen der Bibel vertrauen von der ersten Seite an, dass Gott ihnen einen guten Partner schenkt. So freut sich Adam von Herzen, als Gott ihm wie ein Heiratsvermittler seine Eva bringt. Und ich bin sicher, dass auch Gott ein Lächeln auf den Lippen hatte, als Adam begeisternd rief: Fleisch von meinem Fleisch, die passt ja wirklich hundertprozentig zu mir. Die Partnersuche für Isaak wird zunächst im Gebet vorbereitet. Abraham geht ins Gebet für seinen Sohn Isaak und plötzlich wird ihm klar, dass Gott einen Engel geschickt hat, der bei der Partnersuche vorangeht und Gelingen schenken wird. Eliezer ist der Hausverwalter von Abraham und auch er hat ganz viel bei seinem Herrn gelernt. Im entscheidenden Moment geht er auf die Knie und bittet darum, dass Gott ihm die richtige Frau für Isaak zuführt. Und was tut der Bräutigam, der zu Hause wartet? In Vers 63 heißt es: Isaak machte abends noch einen Spaziergang zu dem Brunnen, der den Namen trägt, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er wollte dort nachdenken und beten. Ich bin sicher, es war nicht nur irgendein Abendgebet, das er sprach. Isaak bat Gott um eine Frau, die zu ihm passt. Martin Luther weist uns daher in seinen Tischreden an: Wenn ein frommer Jüngling in die Ehe treten will, soll er sprechen: O Gott, gib Gnad dazu. Jedoch geschieht das meistens nicht. Stattdessen fangen sie die größten Dinge an aus bloßem Selbstvertrauen. Was soll denn unser Herrgott dabei tun? Darum macht es lieber wie ich. Da ich meine Käthe wollt nehmen, da bat ich unseren Herrn mit Ernst. Das tut ihr bitte auch. Ich kann mich noch an ein Gespräch nach meiner Bekehrung mit meinem damaligen Jugendleiter erinnern. Ich war so ungefähr 14 oder 15 Jahre alt und mein Jugendleiter war 30 und hatte vor kurzem geheiratet. Er sagte zu mir: Mein Lieber, nachdem du jetzt Christ geworden bist, gibt es für dich keine wichtigere Sache, als für die nächste wichtige Entscheidung in deinem Leben zu beten. Ich war gespannt, was das wohl sein würde. Und ich war ziemlich überrascht, als er meinte: Ich denke dabei nicht an deine Berufswahl, sondern daran, dass du dafür offen bist, dass Gott dich mit dem passenden Lebenspartner zusammenführt. Ich muss bekennen, dass mich dieser Gedanke damals ein bisschen irritiert hat. Aber inzwischen habe ich eingesehen, dass mein Jugendleiter damals absolut recht hat. Die entscheidende Frage bei der Partnerwahl ist nicht, wer entspricht meinen Träumen, sondern viel wichtiger ist doch, wer zu mir als Partner fürs Leben passt. Und das kann Gott viel besser überblicken als ich. Ich finde, die Wichtigkeit gemeinsamer Interessen, Werte und Überzeugungen wird oftmals bei der Partnerwahl nicht richtig eingeschätzt. Manche sind viel zu optimistisch, wenn sie einen ungläubigen Partner wählen. Sie meinen, sie würden ihren Partner schon irgendwann bekehren und es würde schon irgendwie gehen, ohne den Glauben miteinander zu teilen. Und beides kann auch tatsächlich klappen. Aber es gibt so viele Fälle, wo das nicht funktioniert. Und dann ist der Frust vorprogrammiert. Nun reicht allerdings auch der gemeinsame Glaube nicht allein, um eine gute Ehe zu bauen. Es braucht auch gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen und nicht zu verachten einen gereiften Charakter. Was verbindet dich denn mit deinem Partner, wenn die Schmetterlinge im Bauch mal ausgeflogen sind? Was liebst du noch an ihm, wenn er krank wird und dir körperlich nicht mehr viel zu geben hat? Was bleibt von eurer Beziehung, wenn die Schönheit vergeht? Was bleibt, wenn der Erfolg im Beruf ausbleibt? Was bleibt, wenn die Kinder mal aus dem Hause gehen? Hast du einen Partner, der dich geistlich trägt, wenn du mal in eine Krise gerätst? Könnt ihr zusammen beten, wenn Sorgen euch belasten? Zieht dein Partner dich zum Himmel oder von ihm weg? Abraham war es jedenfalls ein besonderes Anliegen, dass sein Sohn auf keinen Fall eine Verbindung mit einer Frau aus der Urbevölkerung des damaligen Palästinas einging. Abraham hatte nichts gegen Ausländer, er war ja selber einer. Aber er befürchtete zu Recht, dass eine solche Partnerin mit ihren anderen Sitten und ihrer anderen Religion die Geschichte Gottes mit seiner Familie behindern würde. Gott wollte Abraham zu einem großen Volk machen, wenn dieser auf ihn hörte. Und Isaak war sein einziger Sohn. Was stand da alles auf dem Spiel? Natürlich war das schwierig, in der Ferne nach einer Frau zu suchen. Die Auswahl in Kanaan wäre viel größer und einfacher gewesen. Aber am Ende hat es sich für Abraham und Isaak gelohnt. Und ich wünsche uns, dass wir von ihnen lernen, unseren Glauben als einen Schatz zu sehen. Einen Schatz, den wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen wollen. Darum vergiss bei deiner Partnerwahl nicht, dass die auf die Dauer vor allem die gemeinsamen Werte und Überzeugungen tragen. Äußerlichkeiten haben nur einen kurzen Reiz und vergehen. Viertens, Gott hört mein Gebet. 20 Jahre lang bleibt die Ehe von Rebekka und Isaak kinderlos. Isaak ist inzwischen 60 Jahre alt. Rebekka ist zwar um einiges jünger, aber auch ihre biologische Uhr tickt. Die Verheißung Gottes steht schon wieder auf dem Spiel. Sarah, die Ähnliches erlebt hat, ist leider schon gestorben. Sie kann keinen Rat mehr geben in dieser Situation. Doch Isaak kennt die Lösung. Er fängt an, seinen Gott im Gebet zu bestürmen. Rebekka blieb lange kinderlos, deshalb betete Isaak für sie zum Herrn und der Herr erhörte seine Bitte. Rebekka wurde schwanger. Als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die sich im Mutterleib gegenseitig stießen, seufzte sie. Jetzt bin ich endlich schwanger. Warum müssen sich meine Kinder nun ausgerechnet bekämpfen? Sie fragte den Herrn und er antwortete ihr. Von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott ist immer mächtig und willens genug, dir reichlich zu geben. Das Einzige, was seinem Segen Grenzen setzt, bist oft du selbst. Du ergreifst im Glauben nicht, was er dir gerne schenken möchte. Jesus sagt uns, bittet und es wird euch gegeben. Und Jakobus schreibt, ihr bekommt so vieles von Gott nicht, weil ihr ihn nicht darum bittet. Gottes Güte ist doch unbegrenzt. Aber wenn du zum Beispiel gestern nicht um seinen Segen gebeten hast, dann hast du vermutlich auch nicht das volle Maß von dem bekommen, was Gott dir eigentlich zugedacht hatte. Ist es für einen Vater nicht Ehrensache, seinem Kind Gutes zu tun, wenn es ihn darum bittet? Genauso ist es doch für den Vater im Himmel eine Freude, dich großzügig zu segnen. Du musstest ihn nur bitten. Schau dich in der Schöpfung um. Hat Gott da etwa mit seiner Güte gespart? Nein, er ist geradezu verschwenderisch mit seinem Segen umgegangen. Er hat ein ganzes Universum für uns geschaffen. Warum sollte er also ausgerechnet jetzt bei dir und mir anfangen zu sparen? Meine Frau und ich haben uns immer mehr als zwei Kinder gewünscht. Aber nach den ersten beiden Kindern entstand ungewollt eine längere Pause. Wir haben schließlich angefangen, dafür zu beten. Und tatsächlich wurde unser Gebet nach einigen Monaten erhört. Gott hat auch uns Zwillinge geschenkt, an denen wir täglich neu erleben können, wie Gott uns segnet. Natürlich wissen wir inzwischen auch, dass Segen auch Arbeit mit sich bringt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Gott zu vertrauen, denn er segnet. Und es ist einfach wunderbar zu erleben, wie er das tut. Katja und ich zweifeln nicht mehr daran, dass Gott existiert und dass er wirklich in unser Leben eingreifen kann. Und genauso möchte ich dir Mut machen, den Segen Gottes für dein Leben immer wieder zu ergreifen. Fang doch an, Gott im Gebet zu bestürmen. Und wenn du magst, dann such dir vielleicht auch jemanden, der mit dir betet. Nach dem Gottesdienst sind hier einige Leute mit Namensschildern, die den Segen Gottes gerne auf dich herabflehen. Denn fünftens erlebt auch Isaak, dass Gott ihn segnet. Isaak wurde nämlich nicht nur durch die Zwillinge Jakob und Esau gesegnet, nach Abrahams Tod ging der Segen der Verheißung Gottes auf ihn über. Isaak erbte den ganzen Besitz Abrahams. Allerdings gingen auch die anderen Söhne Abrahams nicht leer aus. Abraham hatte ihnen zu seinen Lebzeiten eine großzügige Abfindung zukommen lassen. So versöhnen sich auch Ismael und Isaak schließlich und gemeinsam setzen sie ihren Vater im Familiengrab in der Höhle von Machpela bei. Abraham wurde 175 Jahre alt. Kurze Zeit später erscheint Isaak der Herr und er erneuert all die Versprechen, die er Abraham gegeben hat. Gott sagte, Isaak, lebe hier im Land Kanaan als Fremder, dann werde ich dir beistehen und dich segnen. Dir und deinen Nachkommen will ich all diese Landstriche geben. Ich halte den Eid, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich mache deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und ich gebe ihnen dieses ganze Land. Bei allen Völkern der Erde wird man dann zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Isaaks. Als eine Hungersnot in Kanaan ausbricht, gehorcht Isaak diesem Befehl Gottes und er bleibt im Land. Er flieht nicht wie sein Vater Abraham nach Ägypten. Und Gott sorgt dafür, dass Isaak Nahrungsmittel bei den einheimischen Philistern kaufen kann. Isaak überlebt trotz der Hungersnot mit seiner Familie und danach geschieht Folgendes. Isaak säte nach der Hungersnot in Gera Getreide aus und erntete in jenem Jahr 100-mal so viel, wie er gesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Auch weiterhin vermehrte sich Isaaks Besitz und er wurde ein sehr reicher Mann. Er hatte so viele Schafe, Ziegen, Rinder und Knechte, dass die Philister neidisch wurden. Gottes Segen führt also dazu, dass die ungläubigen Nachbarn vor Neid erblassen. Wäre das nicht auch wunderbar, wenn wir auf diese Weise auf Jesus hier bei uns hinweisen würden? Ich glaube daran, dass der Vater im Himmel nur darauf wartet, uns zu segnen. Aber leider setzen wir diesem Segen Gottes immer wieder Grenzen. Manchmal sind wir nicht leer genug, um uns vom Segen Gottes erfüllen zu lassen. Und ein anderes Mal halten wir nicht still genug, um den Segen Gottes zu empfangen. Wie sieht es denn zum Beispiel heute Morgen mit deiner geistlichen Aufmerksamkeit aus? Ist dein Körper erholt genug, um die Gegenwart des Geistes Gottes in sich aufzunehmen? Oder hält dich die Müdigkeit davon ab, den vollen Segen Gottes zu empfangen? Welche Fähigkeiten und welche Kompetenzen könntest du dir aneignen, damit sie Gott füllen kann mit seinem Segen? Wäre vielleicht ein Dienst in der Gemeinde ein Gefäß, mit dem du den Segen Gottes auffangen könntest? Auch Gebäude sind im Grunde leere Gefäße, die Gott mit Segen erfüllen möchte. Was könnte alles auf dem ungenutzten Nachbarplatz hier entstehen? Ich hoffe jedenfalls, dass wir mehr und mehr eine Gemeinde werden, die den Segen Gottes in sich aufnimmt. Eine Gemeinde, die Gott nicht durch ihren Kleinglauben begrenzt. William Carey sagte einmal, erwarte Großes von Gott und unternimm Großes mit Gott. Mit diesem Motto brach Carey Ende des 18. Jahrhunderts nach Indien auf. Er übersetzte die Bibel ins Hindi, Bengali und Urdu. Außerdem gründete er viele Gemeinden, sodass sein Einsatz dazu beitrag, die Weltmission in Gang zu setzen. Noch heute ist er für viele Missionare ein Vorbild. Darum nimm ihn auch zum Vorbild und erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Lass dich segnen und sei ein Segen für andere, wie Abraham und Isaak es taten. Ja, verlass dich darauf, dass Gott sogar auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Mit zunehmendem Alter erblindet Isaak. Er wird anfällig für eine Täuschungsaktion, die seine Kinder für lange Zeit auseinandertreiben wird. Isaak ist 137 Jahre alt, als er meint, dass seine Zeit gekommen ist, um zu Gott heimzugehen. Isaak will Esau deswegen seinen Segen zusprechen, weil Esau der erstgeborene Sohn ist und Isaaks Lieblingssohn ist. Er ruft also Esau zu sich und bittet ihn, ihm noch einmal ein Tier zu jagen und zuzubereiten, so wie er es gerne mag. Esau hat das Erstgeburtsrecht allerdings längst seinem Bruder Jakob verkauft. Darum hilft Rebekka ihrem Lieblingssohn Jakob, den alten Isaak zu täuschen. Sie macht seine Haut haarig wie die Esaus und kocht für ihren Mann. Isaak ist zwar skeptisch, ob da wirklich sein Erstgeborener vor ihm steht, doch schließlich fällt er auf diesen Trick herein und spricht den Segen über Jakob aus. Als Esau später dazukommt, kann Isaak ihm nur noch einen unbedeutenderen Segen geben. Jakob muss daraufhin vor seinem Zwillingsbruder fliehen, weil der ihm die List sehr übel nimmt. 20 Jahre lang werden sie sich nicht mehr wiedersehen. Doch was sich wie eine Tragödie anhört, wird von Gott zu einem guten Ende geführt. Denn Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Der Vater im Himmel hatte nämlich längst schon vorher gesehen, dass Jakob den Segen Gottes viel mehr zu schätzen wusste als sein Bruder Esau. Darum setzte der Herr seine Segenslinie von Abraham über Isaak mit Jakob fort. Gott begleitete Jakob auf seiner Flucht. Er passte auf ihn auf. Er zeigte ihm sogar, wie die Engel auf einer Leiter zwischen der Erde und dem Himmel hin und her gehen. Jakob hat bei der Viehzucht schließlich einen noch größeren Erfolg als sein Vater und Großvater. Er kehrt als reicher und gereifter Mann zu seinem Bruder Esau zurück. Die Brüder versöhnen sich und begraben ihren Vater Isaak schließlich gemeinsam. In 1. Mose 35 heißt es, Isaak wurde 180 Jahre alt. Dann starb er gesättigt von einem langen und erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Seine beiden Söhne, Esau und Jakob, begruben ihn. Insgesamt scheint Isaak nicht so aktiv wie Abraham und sein Sohn Jakob gewesen zu sein. Aber es macht doch den Eindruck, als wäre er tief in Gott verwurzelt gewesen. Isaak betete viel mehr als seine Vorgänger und Nachfahren. Und so hält der Hebräerbrief für uns fest. Deshalb schämt sich Gott nicht, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass er auch dein Gott ist und bleibt. Denn auch du liegst Gott sehr am Herzen und er sehnt sich danach, mit dir eine Geschichte des Glaubens zu schreiben, wie er es mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob tat. Amen.